Viele Christen sind tief von der Bibel bewegt und wünschen sich ein echtes Leben als Leib Christi, und doch entstehen immer neue Trennungen gerade dort, wo man besonders ernsthaft über die Schrift nachdenkt. Manche Gemeinden zerbrechen an Fragen wie Taufe, Abendmahl, Kopfbedeckung oder Charismatik, während andere scheinbar jede Lehre preisgeben. Zwischen Beliebigkeit und Rechthaberei stellt das Neue Testament eine andere Linie vor. Es unterscheidet klar zwischen dem rettenden Glauben, für den wir einstehen müssen, und den Lehrmeinungen, in denen wir einander Raum geben sollen. Der gemeinsame Glaube, unaufgebbare Mitte. Wenn das Neue Testament vom Glauben spricht, meint es nicht zuerst unsere vielen Auslegungen, sondern eine gemeinsame, tragende Wirklichkeit. Judas schreibt, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Dieser ein für allemal überlieferte Glaube ist wie ein fester Grund. Gott ist der Schöpfer, Jesus Christus ist der eingeborene Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch. Durch seine Menschwerdung, seinen Kreuzestod und seine Auferstehung sind wir gerettet. Der Heilige Geist wohnt in den Glaubenden und bildet die Gemeinde als Leib Christi. An dieser Mitte entscheidet sich, ob jemand in der Versöhnung mit Gott steht oder nicht. Sie ist nicht Ergebnis geistlicher Feinarbeit, sondern das schlichte, aber mächtige Evangelium, das rettet. Was den Glauben betrifft, das, woran wir glauben müssen, um errettet zu werden, ist das Neue Testament deutlich, streng und konsequent. In Judas 3 heißt es sogar, dass wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. In Bezug auf den Glauben müssen wir bereit sein zu kämpfen. Wir sollten nicht nur auf dem Glauben bestehen und für ihn einstehen, sondern für ihn kämpfen, um jeden Preis, sogar um den Preis unseres Lebens. Der Glaube, für den wir kämpfen müssen, ist der gemeinsame Glaube, der christliche Glaube, der uns errettet. Weil dieser Glaube die Lebensader der Gemeinde ist, begegnet uns im Neuen Testament eine ungewöhnliche Entschiedenheit. Paulus mahnt Timotheus, am Glauben und an einem guten Gewissen festzuhalten, dass einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Wo die Gottheit oder Menschwerdung Christi bestritten, sein Kreuz relativiert, seine Auferstehung geleugnet oder der Heilige Geist als Person verworfen wird, geht es nicht mehr um Randfragen, sondern um das Herz des Evangeliums. Ebenso werden Haltungen genannt, die dieser Mitte frontal widersprechen, Götzendienst beleidigt den lebendigen Gott, sexuelle Unmoral zerstört Menschen, Spaltungen zerreißen den Leib und die Verleugnung der Gottheit Christi schneidet vom wahren Gott ab. Hier ruft die Schrift nicht zur Beliebigkeit, sondern zu treuer Wachsamkeit. Wo Christus, das Evangelium und der eine Leib in Frage stehen, ist Sanftmut nicht Gleichgültigkeit und Liebe bedeutet, der Wahrheit nicht auszuweichen. Dieses Ringen um den gemeinsamen Glauben ist jedoch kein Kampf aus verletzter Ehre, sondern der Ausdruck von Liebe, zu Gott, der sich in Christus verschenkt hat, und zu Menschen, die ohne diesen Christus verloren gehen würden. Die gleiche Schrift, die zum Kämpfen aufruft, führt uns auch zur Einheit, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der völligen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu einem gereiften Mann, zum Maß des Wuchses der Fülle Christi. Der gemeinsame Glaube ist darum nicht eine Waffe, mit der wir aufeinander schlagen, sondern der Grund, auf dem wir nebeneinander stehen. Wer um diese Mitte weiß, darf mutig auftreten, ohne hart zu werden, und klar reden, ohne zu verurteilen. In der Treue zu dieser unaufgebbaren Mitte gewinnt das Herz Ruhe, Christus selbst hält, was wir nicht halten können, und sein Evangelium trägt auch durch Zeiten theologischer Unsicherheit. So wird der Glaube, für den wir notfalls unser Leben geben sollen, zugleich zu der Kraft, die unsere Gemeinschaft trägt, reinigt und immer neu sammelt. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Indem du am Glauben und an einem guten Gewissen festhältst, dass einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Die Klarheit über die unaufgebbare Mitte des Glaubens schenkt innere Einfachheit inmitten vielfältiger Stimmen. Wer weiß, worum es im Kern wirklich geht, muss nicht jede Lehrmeinung zur Glaubensgrenze machen und auch nicht jeden Streit scheuen, indem es tatsächlich um das Evangelium geht. So entsteht ein Leben, das Christus bekennt, ohne rechthaberisch zu werden, und das den Leib Christi liebt, ohne den gemeinsamen Glauben zu verwässern. Weite im Blick auf Lehren, Raum für unterschiedliche Überzeugungen. Neben dieser klaren Mitte öffnet das Neue Testament in vielen Lehrfragen einen überraschend weiten Raum. In den Gemeinden des ersten Jahrhunderts saßen an einem Tisch Christen, die völlig unterschiedlich lebten, einige aßen alles, andere hielten sich aus Gewissensgründen von Fleisch fern, manche achteten bestimmte Tage, andere wiederum keinen besonders. Statt alle zu einer einzigen Praxis zu verpflichten, schreibt Paulus an die Römer, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Entscheidend ist hier nicht die Vereinheitlichung der Meinungen, sondern die Bewahrung der Gemeinschaft in Christus. Der Blick wird weggezogen von der Frage, wer hat Recht, hin zur Frage, wen hat Gott angenommen? Erst wenn du von der Fixierung auf Lehre befreit worden bist, wirst du verstehen können, dass bestimmte Dinge, die die Lehre betreffen, von der jeweiligen Situation abhängen. Aus diesem Grund konnte Paulus bei einer Gelegenheit das eine und bei einer anderen Gelegenheit etwas anderes sagen. Diese Haltung spiegelt sich in vielen Themen wider, die die Christenheit bis heute bewegen, Form und Ablauf der Versammlungen, Art der musikalischen Gestaltung, Verständnis mancher Gaben, einzelne Fragen zur Taufpraxis oder zur äußeren Ordnung der Gemeinde. Solche Themen haben Gewicht und sie verdienen sorgfältiges Nachdenken vor Gott. Doch sie tragen die Gemeinschaft nicht. Paulus warnt, damit wir nicht mehr kleine Kinder seien, von jedem Wind der Lehre wie von Wellen hin und her geworfen. Gemeint ist nicht, dass Lehre unwichtig wäre, sondern dass sie ihren Platz behält, sie soll zum reifen Christsein führen, nicht zum ständigen Gegeneinander. Wer aus Lehrdetails ein Abgrenzungsinstrument macht, verliert aus dem Blick, dass der Herr selbst der Mittelpunkt der Gemeinde ist und bleibt. Wo diese Weite des Herzens wächst, bekommen auch unterschiedliche Überzeugungen einen anderen Klang. Sie werden nicht länger als Bedrohung erlebt, sondern als Einladung zur gemeinsamen Suche nach dem Herrn. Eine Gemeinde, die den gemeinsamen Glauben festhält und zugleich in zweitrangigen Fragen ein weites Herz bewahrt, spiegelt etwas von der Geduld Gottes wider, der seine Kinder nicht alle im gleichen Tempo, aber zum gleichen Ziel führt. Eine solche Weite ist kein weicher Relativismus, sondern Ausdruck reifer Liebe. Sie ermutigt dazu, Überzeugungen vor Gott zu verantworten, ohne sie zum Maßstab für alle anderen zu erheben, und sie hält die Tür offen für Geschwister, die an derselben Mitte festhalten, auch wenn ihre Landkarte mancher Lehren anders gezeichnet ist. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Damit wir nicht mehr kleine Kinder seien, von jedem Wind der Lehre wie von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben in dem Trugspiel der Menschen, in ihrer List, um den Irrtum zu einem System zu machen. Die bewusste Unterscheidung zwischen der unaufgebbaren Mitte des Glaubens und den vielfältigen Lehrfragen bewahrt vor innerer Enge. Sie eröffnet einen Weg, die eigene Überzeugung ernst zu nehmen und zugleich Geschwister nicht an den Grenzen der eigenen Sicht zu messen. So kann echte Einheit wachsen, nicht als Gleichschaltung von Meinungen, sondern als gemeinsames Leben aus Christus, das in der Vielfalt der Überzeugungen seinen Reichtum entdeckt. Christus und sein Leib wichtiger als jede Auslegung. Wenn man die Geschichte der Christenheit betrachtet, wird sichtbar, wie leicht selbst große geistliche Aufbrüche an Lehrfragen zerschellen. Bewegungen, die mit frischer Liebe zu Christus begonnen haben und viel Licht über die Schrift empfangen dürften, sind immer wieder in den Bannkreis der eigenen Erkenntnis geraten. Aus sorgfältigem Forschen wurde nicht selten ein geistliches System, das verteidigt werden musste. Wo jedoch die Auslegung der Bibel wichtiger wird als der lebendige Christus selbst, verschiebt sich der Schwerpunkt, man kämpft um Positionen, verliert aber das Staunen über die Person, von der die Schrift zeugt. Paulus beschreibt Gottes Ziel ganz anders, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der völligen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu einem gereiften Mann, zum Maß des Wuchses der Fülle Christi. Nicht das perfekte Lehrgebäude steht im Mittelpunkt, sondern eine wachsende, reifende Erkenntnis des Sohnes Gottes. Vor etwa anderthalb Jahrhunderten wurden die Brüder vom Herrn erweckt und erkannten viele Wahrheiten in der Bibel. Gewiss war dies vom Herrn. Doch schließlich wurden die Brüder durch lehrmäßige Erkenntnis in eine Falle gelockt und immer wieder gespalten. In manchen Fällen kümmerten sie sich mehr um ihre Auslegung der Bibel als um Christus. Aus diesem Grund gibt es heute Hunderte von Spaltungen unter den Brüdern. Christus selbst ist größer als jedes System, das wir über ihn entwerfen können. Er ist das Haupt des Leibes, und wir sind Glieder an ihm. Darum schreibt Paulus, lasst uns aber, die Wahrheit festhaltend in Liebe, in allem hinwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus, aus dem der ganze Leib, das Wachstum des Leibes zu seiner Auferbauung in Liebe bewirkt. Lehre bekommt in diesem Licht ihre rechte Aufgabe, sie dient der Ernährung, der Ausrichtung und der Korrektur, aber sie ersetzt niemals die lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander. Wo Christus als Haupt geehrt wird, werden auch starke Überzeugungen relativ zu ihm, man ist bereit, um der Liebe willen auf Formulierungen zu verzichten, ohne auf die Wahrheit zu verzichten. Die Gemeinde reift dann nicht in Richtung eines immer ausgefeilteren Systems, sondern hin zu einer Braut, deren Schmuck die Ähnlichkeit mit Christus ist, und seine Frau hat sich bereit gemacht. In dieser Perspektive wird deutlich, dass die eigentliche Frage nicht lautet, wer die vollkommenste Lehre besitzt, sondern wer sich von Christus formen lässt. Eine Gemeinde, die mehr an ihrer Profilierung als an ihrem Herrn hängt, verliert an innerer Schönheit, auch dann, wenn ihre Formulierungen beeindruckend sind. Wohingegen der erste Platz Christus gehört und alles andere von ihm her verstanden wird, entsteht eine stille Freiheit, man darf lernen und korrigiert werden, ohne den Boden zu verlieren, man darf deutlich glauben, ohne andere zu zerschneiden. So wird das Warten auf die Wiederkunft Christi nicht von Angst vor Fehlern bestimmt, sondern von der Hoffnung, dass er selbst seine Braut reinigt, ordnet und vollendet. In diesem Vertrauen kann die Gemeinde ihren Weg gehen, lehrhaft wach, aber nicht lehrhaft gefangen. Klar im Evangelium und zugleich offen für das Werk des Herrn an sich selbst. Wer entdeckt, dass Christus selbst wichtiger wird als unsere Auslegung, sieht das Klima der Gemeinde in einem neuen Licht. Dann tritt an die Stelle des Drucks, alles richtig formulieren zu müssen, eine wachsende Freiheit, von ihm her zu denken und zu leben. Diese Freiheit entwertet Lehre nicht, sondern ordnet sie unter den Herrn, von dem sie spricht. So kann die Gemeinde als Leib Christi und als Braut auf seine Wiederkunft zugehen, nicht im Stolz auf ihre Systeme, sondern in der stillen Freude darüber, dass er selbst ihre Vollendung ist. Relevante Schriftstellen: Epheser Kapitel 4 Verse 13 bis 16, Kolosser Kapitel 3 Verse 10 bis 15, Judas Kapitel 1 Verse 20 bis 21, Offenbarung Kapitel 19 Verse 7 bis 8. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und du hältst uns in der einen, rettenden Wahrheit fest, die uns mit dir und miteinander verbindet. Wo wir uns in Lehrfragen verloren, verhärtet oder über andere erhoben haben, bitten wir dich um Reinigung von Stolz und Angst und um ein weiches Herz, das sich neu an dir als der Mitte ausrichtet. Stärke in uns den Mut, für das Evangelium, deine Gottheit und den heiligen Lebensstil deiner Gemeinde einzustehen, und schenke uns zugleich eine weite, geduldige Liebe, die Geschwister mit anderen Überzeugungen nicht fallen lässt. Lass dein Wort uns nicht nur belehren, sondern in deinen Charakter verwandeln, damit deine Gemeinde als ein Leib wächst, in Einheit lebt und als Braut schön wird für den Tag deiner Wiederkunft. Bewahre uns vor der Falle, Recht zu behalten und dich dabei aus dem Blick zu verlieren, und erfülle uns mit deinem Geist, damit Glaube, Hoffnung und Liebe unter uns zunehmen. Amen.